hier waren und sind immer noch ein Kölner Arbeitszusammenhang, der sich so mit den verschütteten Spuren und verschütteten Geschichten der Arbeiter und Arbeiterinnen Selbstbefreiung auseinandersetzt. Und wir haben uns sozusagen gefunden oder gegründet vor ungefähr 15 Jahren, als es ja in Deutschland damals, mal wieder den Anschein verschärfter Klassenauseinandersetzungen gab. Das war also 2004, das war der kurze Sommer der Anti-Hartz-Proteste, der Anti-Hartz-Bewegung. Es gab Ende 2004 einen im Prinzip wilden Streik bei Opel Bochum. Es gab wieder sehr, sehr große Unzufriedenheit in der Gewerkschaft über den Kurs der Sozialdemokratie und aber auch über den Kurs der Gewerkschaftsführung, die die Sozialdemokratie in ihrer Agenda 2010 unterstützt hat. Und das führte da sozusagen dazu, dass innerhalb der deutschen Linken das Interesse an Klassenkämpfen wieder stärker wurde. Ja, es gibt dann so, hat sich so eine kleine neue Klassenlinke dann herausgebildet. Wichtig waren auch Arbeiten aus dem Umfeld von Kanakatak, die damals den Anteil des migrantischen Arbeiterinnenwiderstandes in den 70er Jahren herausgearbeitet haben. Naja, und in diesem Kontext ist halt auch unsere Gruppe zu verstehen. Und wir haben sozusagen jetzt nicht, das war damals, oder so lange ist es noch nicht her, aber es war damals ja in aller Munde, wir haben also nicht die aktuellen Auseinandersetzungen in den Fokus unserer Arbeit gestellt, sondern tatsächlich so die historische Genealogie. Und in dem Zusammenhang haben wir uns zum Beispiel mit den Arbeiterräten während des ungarischen Aufstandes 1956 auseinandergesetzt oder auch mit dem heißen Herbst Italiens 1969. Und irgendwann kamen wir darauf, dass es ja auch in den USA, eben du erwähntest es, nicht nur die Bürgerrechtsbewegung, nicht nur die Antikriegsbewegung gab, sondern auch eine militante Tradition des Arbeiterinnenwiderstandes, der sich zum Beispiel ja auch in den letzten Jahren seiner Aktivität Martin Luther King angeschlossen hat. Der ist am 4. April 1968 in Memphis erschossen worden. Und was hat er in Memphis gemacht? Er war dort, um einem Streik der Müllabfuhr seine Solidarität zuzusprechen, sie zu bekunden. Und er hatte also eigentlich gesagt, das klassische Programm der Bürgerrechtsbewegung ist eigentlich an ihr Ende gekommen. Es ist viel erreicht worden, es hat den Rassismus, hat den Terror aber nicht gebrochen, nicht die Diskriminierung gebrochen. Und wir müssen jetzt im Grunde genommen den Unterbau, ja, also die soziale Veränderung für die häufiger auch schwarzen Arbeiterinnen und Arbeiter in den Blick nehmen. Und das führte uns dazu, dass wir im Grunde genommen aus dieser Geschichte, was war 1968 in Amerika los, Detroit herausgenommen haben, weil das ein ganz, ganz interessanter Aspekt der Revolte, der globalen Revolte ist.
Genau, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns genau Detroit an als Schauplatz eben einer Tradition von militanten Kämpfen, wie du das jetzt schon genannt hast. Detroit ist ja vielleicht auch ein Beispiel als ein industrielles Zentrum. Vielleicht können wir uns da eben genau die 50er, 60er Jahre erstmal als eine Zeitspanne vornehmen, in der einige Sachen dort passiert sind. Wie hat sich denn in dieser Zeit in Detroit die Arbeitswelt dargestellt? Wie sahen die Bedingungen des Arbeitens aus? Wie hat sich das vielleicht auch verändert?
Ja, Detroit, man muss sogar noch ein Jahrzehnt zurückgehen. Detroit erlebt seinen großen Aufstieg als sogenannte Waffenschmiede der Demokratie, als der zentrale Standort der Rüstungsindustrie Amerikas. Und die sorgt halt, Zweiter Weltkrieg, die sorgt für einen unglaublichen Boom in der Stadt. Also in Detroit leben um 1940 herum 1,6 Millionen, knapp 2 Millionen Menschen. Wenn man jetzt auf den Wikipedia-Eintrag geht, dann stehen dort 677.116 Menschen nach dem letzten Zensus. Das heißt also, Detroit hat in zwei Generationen zwei Drittel seiner Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Während aber jetzt die, das ist jetzt nicht uninteressant, die Metropolenregion im Grunde genommen, also das gesamte Umland, im Grunde genommen stabil bei 4,5 Millionen Einwohnerinnen liegt. Detroit ist tatsächlich in den 50er, 60er Jahren, obwohl dann noch der Schwerpunkt der Automobil- und teilweise auch noch Rüstungsindustrie liegt, eine Stadt tatsächlich schon im Niedergang. Also es ist nicht nur ein Prozess, den man jetzt aus den 70er, 80ern kennt. Der Bevölkerungsrückgang setzt viel früher ein. Und das ist im Grunde genommen Ausdruck einer, oder man kann es so lesen, einer rassistischen Segregation. Die Bevölkerung in Detroit City wird immer schwärzer. der Anteil von Afro-Americans in der Produktion, an den Produktionsstraßen nimmt immer mehr zu, während die hauptsächlich weiße Mittelschicht die Facharbeiterschicht in die Vororte zieht und dann teilweise da auch in anderen kleineren Betrieben, in Zuliefererbetrieben arbeitet. Das heißt also, Detroit wird eine Stadt, die in den 50er, 60er Jahren tatsächlich immer schwärzer wird.
Und auch dieser 12th Street Riot, den ich jetzt schon angesprochen hatte, der ist ja auch als Reaktion entstanden auf rassistische Polizeiübergriffe. Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen darstellen. Was für Erfahrungen haben schwarze Menschen zu dieser Zeit in Detroit gemacht? Wie standen sie dem Staat gegenüber gewissermaßen?
Da kann ich direkt ein Beispiel aus der Produktion selbst nehmen. Also ein Schlagwort, das unter schwarzen Arbeitern kursierte, war die Niggermation. Also nicht die Automation, die Automatisierung, sondern die Niggermation. Und damit war gemeint, dass sozusagen der Produktivitätsfortschritt in der Industrie nicht über eine moderne Technik erreicht wird, die extrem hohe Investitionskosten voraussetzt, sondern über den Verschleiß von billigen Arbeitskräften. Und die sind schwarz in dem Fall. Das heißt also, dass das Lebensgefühl der ja auch sehr jungen schwarzen Bevölkerung Detroits geprägt ist von übermäßiger Ausbeutung zunächst auf der Arbeit, was auch zu einer extrem hohen Fluktuation führt und auch zu diesen, sage ich mal, so schwer messbaren Widerstandsformen wie Absentismus. Also die Leute gehen dann irgendwann nicht mehr zur Arbeit und versuchen sich so lange wie möglich krank zu schreiben. Drogenkonsum am Arbeitsplatz und so weiter. Und das setzt sich fort in einer städtischen, in einer kommunalen Politik, bei der die Polizei sehr rigide alle Arten, sag ich mal, der lebensweltlichen Überschreitung ahndet. Das hört sich jetzt etwas gewunden an. Damit ist aber zum Beispiel gemeint, das war der konkrete Auslöser dieser Riots, die am 22. Juli 1967 begann, dass zum Beispiel Partys, illegale Partys, brutal gestürmt werden, Leute werden misshandelt und was weiß ich. Hinzu kommen natürlich so andere Sachen, dass es auch so einen krassen Alltagsrassismus gegeben hat. Also selbst Leute, die es geschafft haben, ja, sich im Betrieb emporzuarbeiten und die jetzt die finanziellen Mittel hätten, als Schwarze aus der Stadt rauszuziehen, sind in den Vororten nicht geduldet. Man muss jetzt ein kleiner Schlenker dazu sagen, dass die Gegend rund um Detroit lange bis in die Nachkriegszeit hinein auch ein Zentrum des Ku Klux Klan, also der rassistischen weißen Organisierung war. Das heißt also, die Atmosphäre ist davon geprägt, wir haben hier die Scheißjobs, uns ist irgendwie verboten, dass wir uns hier die Stadt aneignen, wenn wir Partys feiern. Und das ergibt tatsächlich einen hochexplosiven Cocktail, der dann im Juli 1967 explodiert ist.
Genau, und um auch nochmal deutlich zu machen, was für eine Dimension das gehabt hat, dieser explosive Cocktail, von dem du gesprochen hast, also es ist ja ein wirklich heftiger Riot gewesen, auch in der Reaktion des Staates, wenn man sieht, dass dann der Präsident 10.000 Soldaten und Nationalgardisten eingesetzt hat, an die 500 Gebäude sind in Flammen gestanden, 1.800 Festnahmen, nee, noch mehr Festnahmen sogar, also um die 7.000 Festnahmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa 10.000 Menschen sollen sich an dieser Rebellion beteiligt haben. Wenn man das Ausmaß des Militärs sieht, was da ja offensichtlich eingesetzt worden ist, um einen Riot niederzuschlagen, dann kann man ja eigentlich von einem Bürgerkrieg fast sprechen. Wie kam das denn, dass das so eine Dynamik bekommen hat?
Ja, also du hast es noch vergessen zu sagen, wir reden auch von 43 Toten, davon 33 Schwarze. Auf Seiten der Einsatz- und Polizeikräfte sind, glaube ich, 4 Tote zu beklagen, insgesamt 1.200 Verletzte. Und das stimmt. Es ist nach heutigen Maßstäben, ist das Bürgerkrieg. Also wenn jetzt schon 4 Stunden brennende Kleinstbarrikaden in der Schanze in Hamburg als Bürgerkrieg in Deutschland gelten, dann ist das ja daran gemessen sozusagen die Apokalypse. Das war aber damals, so schrecklich sich das anhört, jetzt aber keine Ausnahme, sondern steht in einer langen Tradition, nicht in einer langen, aber in einer jahrelangen Tradition von Aufständen. Der bekannteste ist auf Latter in Watts in Los Angeles, die wirklich ganz eng damit zu tun haben, dass viele Menschen, viele von Rassismus betroffene Menschen, die Gesetzgebung, die ihnen ja formal in die Karten spielt, eben nur als formale Erleichterung erleben, die aber nichts am Rassismus auf der Straße, am Rassismus in den Institutionen ändert. Hinzu kommt ja auch, dass diesen Riots eine ganz andere Art der Gewalt vorweggeht, nämlich der Terror gegen Bürgerrechtsaktivisten in den Südstaaten, angezündete Kirchen, erschossene Leute. Also ehe sozusagen es diesen massenhaften kollektiven Widerstand gab, der, naja, hauptsächlich schwarzen proletarischen Bevölkerung, gab es ja tatsächlich so die Kriegserklärung des rassistischen Teils der weißen Bevölkerung. Es gab also diese John Birch Society mit mehreren 10.000 Mitgliedern und die sehr offen Anfang der 60er Jahre den Rassenkrieg propagiert haben. Und ich denke mal, dass sich im Grunde genommen diese Hoffnungen nie so ganz erfüllt haben, dass also auf die rechtliche Gleichstellung, auch die soziale, die gesellschaftliche, die kulturelle folgt, sorgt binnen kurzer Zeit für diesen Überdruck und für diese Gegenwehr.
Neben dieser unmittelbaren Dynamik der Riots, über die wir jetzt gesprochen haben, gab es aus dieser Dynamik heraus und diese Dynamik begleitend und auch fortführend in der schwarzen Arbeiterschaft auch Organisierungsversuche und in dem Zusammenhang auch Debatten und Organe, in denen diese Debatten geführt worden sind. Ihr nennt in eurem Text das Monatsblatt Inner City Voice. Vielleicht kannst du zu diesem Monatsblatt was sagen, aus was für einer Gruppierung heraus das entstanden ist und was da so diskutiert wurde.
Genau, da muss ich noch mal einmal den Übergang herstellen. Mhm. Irgendwohin müssen diese Aufstände ja führen. Das war ja den Aktivistinnen, den Aktivisten auch klar. Und es ist ja auch eigentlich klar, dass man, du erwähntest es gerade, 10.000 Nationalgardisten, Fallschirmjäger, die dann da abgestellt werden nach Detroit. Es ist auch klar, dass man eigentlich keinen Bürgerkrieg vom Zaun brechen kann. Das funktioniert nicht. Das wäre in einem riesigen Blutbad geendet. Das heißt also, es gibt innerhalb der Linken, ich sag mal auch innerhalb der, das ist nicht unwichtig, der antirassistischen Linken, gab es dann schon Diskussionen, okay, wie können wir eigentlich den Widerstand effektiver organisieren, ohne dieses enorme Blutzoll zu zahlen. Dahin gehen ja auch die Überlegungen von Martin Luther King, der ja sagte, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, so weg von der reinen Rechtspolitik hin zu sozialer Politik. Das ist die eine Seite. Also der Fokus wandert also, wenn man so will, von den abgehängten Stadtvierteln, den sogenannten Ghettos, wandert also hin zu den Produktionsstätten. Von dort muss sich gewissermaßen der Widerstand entwickeln. Und in Detroit hat es aber eine interessanterweise lange Vorgeschichte. Nicht nur, weil es natürlich immer irgendwelche Arten von Streiks und so weiter gegeben hat, sondern weil Detroit in den 50er Jahren das Zentrum einer unabhängigen, anti-autoritären marxistischen Linken geworden ist. Das ist eine Geschichte, die, das muss man wirklich so sagen, ist eigentlich im Prinzip weltweit bekannt, wird weltweit diskutiert, in Deutschland aber nicht. Die Texte liegen alle vor, nicht übersetzt, vielleicht ist das das Hindernis, aber sind ja auf Englisch. Es gab in Detroit in den 50er Jahren rund um den karibischen Schriftsteller C.L.R. James, der ukrainischen Kommunistin Raya Dunayevskaya und noch einer interessanten Person, Grace Lee, Tochter chinesischer Einwanderer. Um diese drei gab es, ja, ich würde mal sagen, so eine Art Detroit School of Radical Marxism. Also radikale Intellektuelle, die in den 50er Jahren gesagt haben, wir müssen weg von dem Denken in Parteien und in Gewerkschaftsformen und uns wirklich konkret angucken, wie organisieren die Arbeiter, die Arbeiterinnen in ihren Fabriken den Widerstand. Wie ich ja vorhin sagte, es gibt ja immer Widerstand. Die Leute feiern krank, sabotieren, manipulieren, um irgendwie den Terror des Fließbandes aushalten zu können. So, und wie kann man das im Grunde genommen politisieren? Oder wie kann man das herausfinden? Wo bilden sich die Widerstandskerne? Das stand so im Mittelpunkt dieses Denkens dieser Leute. Und es wurde dann auch tatsächlich auch durch, sage ich mal, Arbeiterintellektuelle befeuert. Und eine ganz wichtige Figur ist James Box, ein schwarzer Automobilarbeiter, der dann Grace Lee auch später geheiratet hat. Und der hat ein Buch geschrieben, Notes of a Black Worker, so eine Art Betriebstagebuch. Und das war damals, also es ist 1963 erschienen, das war, ich sag mal, innerhalb dieser Kreise ein Knaller. Also sozusagen ein authentisches Zeugnis eines marxistischen schwarzen Arbeiters, der die Produktionsstruktur und seine Involvierung darin analysiert. Und das wurde zum Beispiel von jungen Studenten gelesen. Ich nenne mal ein paar Namen. John Watson oder einer nannte sich oder hieß General Gordon Baker oder Luke Tripp. Also die haben schon 1963 gelesen als 20-, 21-Jährige und die dann auch versucht haben, selber Betriebsinterventionen auf die Beine zu stellen. Also die also in die Betriebe zu Dodge, zu Chrysler gegangen sind, was man in Westdeutschland in den 70ern ja auch gemacht hat. Und die werden natürlich relativ früh wieder rausgeschmissen. Die werden sozusagen isoliert als radikale Elemente. Und naja, dann sind sie wieder freischwebende Intellektuelle und wollen ja irgendwie sich verankern und gründen dann oder rufen dann 1968 diese Stadtzeitung Inner City Voice, also auch so mit dem Stolz, ne, wir vertreten hier nicht die satten Suburbs, sondern wir sind hier sozusagen die Macht, die aus der langsam verfallenden Stadt heraus sich entwickelt. Und gründen also im Sommer 1968 diese Inner City Voice, die in Zehntausender Auflage, jetzt weiß ich nicht genau, ob es wöchentlich ist, aber in einem ziemlich dichten Rhythmus, sowohl Nachrichten aus den Betrieben als auch Nachrichten aus der Nachbarschaft bringt.
Und wenn du jetzt da auch nochmal diesen Kontext vielleicht ein bisschen näher erklären kannst mit der neuen Linken, also es scheint ja, wenn du jetzt sozusagen das Eingehen auf die Nachbarschaft und was da passiert ist, dann scheint es erstmal ein Format von News zu haben. Wird das theoretisch begleitet? Was kommt da zum Ausdruck?
Es wird insofern theoretisch begleitet, jetzt springe ich gerade ein bisschen, also mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Lebenserinnerungen der Aktivisten, die heute noch leben und auch heute noch aktiv sind. Und da erfährt man, dass es natürlich diese klassisch linke Schulungsarbeit, der Kapitalkurse gab. Aber im Zentrum stand auch dieser Zeitung, stand das, was ein französischer Theoretiker des, sag ich mal, libertären Marxismus, nämlich Claude Lefort, die proletarische Erfahrung genannt hat. Es gab damals in den 50ern enge Beziehungen zwischen der Gruppe um James und Dunajewskaja und Grace Lee zu der Gruppe um Claude Lefort in Frankreich. Also war schon damals international vernetzt. Also der Begriff lautete, das Schlagwort lautete die proletarische Erfahrung. Und damit war gemeint, dass man sozusagen keine Avantgarde-Konzepte entwickeln soll, keine Organisationskonzepte, sondern sich wirklich genau anguckt, was für Erfahrungen machen Arbeiter. Wie bringen Sie die zur Sprache? Also es sollten wirklich jede Menge Augen- und Ohrenzeugen, Erfahrungsberichte auch dokumentiert werden. Und wie lässt sich im Grunde genommen dann in der Auseinandersetzung, im Dialog, in der Formierungsphase eines Klassenkerns, wie lassen sich dann daraus die Momente des Widerstandes destillieren? Ne? Um auch dann zu gucken, wo sind jetzt also innerhalb dieses Monstrums eines Automobilbetriebs, wo sind die Schwachstellen, wo kann man angreifen, wo kann man effektiv sabotieren. Das heißt also, dass die Theorie sehr, sehr eng, und das ist für 2-3 Jahre, denke ich, auch geglückt, sehr, sehr eng an die Unmittelbarkeit des Arbeitsprozesses gebunden war.
Und interessant ist ja dann festzustellen, dass zumindest zeitlich es auch eine große Nähe gibt zu dem, was dann tatsächlich 1968 und auch Mai 68 in Detroit passiert. Ich fand das interessant, das zu lesen in eurem Text, weil sozusagen große Prominenz hat der Pariser Mai 68 mit dem Generalstreik in Frankreich und so weiter. Eigentlich hat es ja auch Mai 68 in Detroit gegeben, was ja aber wesentlich weniger bekannt ist. Es gab eine ganze Reihe von wilden Streiks und im Zuge von diesen wilden Streiks gegen den Terror des Fließbands, gegen die Fabrikgesellschaft, tauchte dann eine weitere Gruppe auf, die sich genannt hat Dodge Revolutionary Union Movement. Was war das denn für eine Gruppierung? Was haben die gemacht? Wie haben die gewirkt?
Genau, also ich noch mal einen halben Schritt zurück. Ganz konkret der Anlass für zum Beispiel diese Dodge Revolutionary Union Movement, das ist dieser Drum, der Drumbeat, war ein wilder Streik von Arbeiterinnen aus dem polnisch-katholischen Milieu, der sich, wie das halt auch bei Streiks üblich ist, an Banalitäten, nicht bezahlten Überstunden, Nicklichkeiten der Vorarbeiter und so weiter entzündet. Und da war klar, oder da war den, sag ich mal, ja, natürlich erstmal intellektuellen Aktivisten oder aus einem intellektuellen Milieu kommenden Aktivisten, wie halt zum Beispiel dem John Watson oder dem General Gordon Baker, klar, okay, da geht was. Ne, das könnte ein neuer Ansatzpunkt sein, sozusagen die Militanz, die sich sonst in diesen Riots aufreibt, irgendwie stoßgerichteter und da, wo es auch wirklich wehtut, nämlich im Produktionsprozess zu entfalten. Und ein Ergebnis war diese Gruppe, Dutch Revolutionary Union Movement, Also eine revolutionäre Gewerkschaftsvereinigung, aber jetzt erstmal nur bezogen auf den Betrieb Dodge. Das gab es aber dann später auch bei UPS, das gab es auch bei Chrysler, das gab es bei großen Zuliefererfirmen. Das Interessante ist jetzt, und das denke ich mal ist auch für unsere heutige Zeit interessant, und also wo ja so sehr über den Charakter, ja, wie verhalten sich eigentlich partikulare Kämpfe zu einem universalen Befreiungsanspruch diskutiert wird, dass diese Organisationen rein schwarz waren. Sie sollten auch rein schwarz sein. Der Grund dafür ist, dass die Aktivisten, die schwarzen Aktivisten, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem gewerkschaftseigenen Rassismus. Also es gab die UAW, die United Automobile Workers, damals die, ich sag mal so, am meisten links stehende Gewerkschaft der USA, mit einem recht hohen Anteil von, sag ich mal, sozialistisch oder auch trotzkistischen Kadern im Mittel- und Unterbau. Und die Erfahrung war, da passiert zu wenig. Es wird zu wenig für uns getan. Es ändert sich nichts an der rassistischen Segregation auch im Betrieb selbst, dass also die kaputtmachenden Fließbandjobs für die Schwarzen reserviert sind. Und man entschied sich also sozusagen aus strategischen Gründen in eine, separatistische Organisation zu gehen. Zu sagen, nein, wir können nicht nur rein vom Klassenkampf sprechen, solange der Klassenkampf immer auch von Momenten des Rassismus überlagert ist. Das kennt man auch hier, ein bisschen verschoben, ne? Also in der Entwicklung des radikalen Feminismus in zum Beispiel auch Westdeutschland in den 70er Jahren, wo ja auch die Frauen gesagt haben, so, um jetzt erstmal überhaupt uns zu artikulieren, um eigenständige Kampfpositionen einzunehmen, müssen wir uns selber organisieren, müssen wir auch selber zu einer Sprache finden. Das machen wir dann in Organisationen, die erstmal nur für Frauen zugänglich sind. Also dieses Moment der, sag ich mal, strategischen und aber auch dennoch notwendigen Spaltung, um halt aus einer Marginalisierung, um aus einer Unsichtbarkeit herauszutreten, finden wir auch in Detroit. Und das Interessante ist, man liest dann in diesen Lebenserinnerungen, dass diese Leute zum Beispiel wenig bis gar nichts mit den Black Panthers anfangen konnten. Also eine kulturelle Revolution oder ein nationaler Separatismus war ihnen völlig fremd. Diese Vertreter der Dutch Revolutionary Union Movement und der anderen Organisationen sind ja schon auch sehr früh auf internationalen Kongressen der radikalen Linken in Turin und was weiß ich aufgetreten, auch in Frankreich. Es ging also nie darum zu sagen, irgendwie, wir reproduzieren im Grunde genommen die rassische Spaltung, die rassistische Spaltung, sondern es ging immer nur darum, wir müssen erstmal ein rassistisches Regime der Abhängigkeit, der Unsichtbarmachung zerbrechen und dann von dort aus eigene Kampfpositionen entwickeln.
Ich fände es interessant zu erfahren, was für eine Perspektive diese Kämpfe gehabt haben, also wie es dann eigentlich weitergegangen ist, weil du hattest jetzt davon erzählt, wie gerade ja bei diesem Movement der Rums, die es dann auch in anderen Fabriken gegeben hat, wie da eigentlich sehr gelernt worden ist oder versucht worden ist zu lernen aus den vorangegangenen Kämpfen, auch aus den Beschränkungen der vorangegangenen Kämpfe, der Riots auf der einen Seite, der üblichen Gewerkschaften auf der anderen Seite, und dann scheint mir das so, als ob es 68 ja wie so eine Explosion gegeben hat mit diesen wilden Streiks. Inwiefern ist denn da was vielleicht tatsächlich verschoben worden von den Machtverhältnissen, dass es eine Revolution nicht geworden ist? Das wissen wir aus dem Rückblick, aber ja, wie ist das weitergegangen? Was hat das bewirkt? Hat sich es am Ende auch aufgerieben, wie es oft an anderen Orten der Welt gewesen ist?
Ja, das muss man so sagen. Es ist natürlich, so spannend diese Geschichte ist, man muss natürlich konstatieren, dass sie auch in einer Niederlage geendet hat. Wobei die Linke dann auch immer sehr sich so in so eine Pose der Selbstanklage wirft. Und ich denke mal, dass so eine Niederlage natürlich auch mit objektiven Krisentendenzen in der Gesellschaft zu tun hat, die nicht unmittelbar auf ein Versagen der Linken zurückzuführen sind. Also es gibt tatsächlich natürlich so diesen subjektiven Überschwang. Wir sind am Drücker und eigentlich ist die Revolution, 1968 konnte man das wahrscheinlich tatsächlich denken, die Revolution ist vielleicht ein Streik, ein Aufstand in Paris, ein Aufstand in Turin entfernt. Ne? Also das sozusagen, es liegt in der Luft. Und tatsächlich, das ist nicht eingetroffen. Es ist früh zersplittert. Und wenn man sich jetzt die genaueren Faktoren oder die einzelnen auch politischen Faktoren ansieht, dann entdeckt man auf der einen Seite tatsächlich eine weitergehende Öffnung der amerikanischen Institutionen für die Anliegen sogenannter Minderheiten oder auch die Einbindung dieser Anliegen. Das betrifft auch das Gewerkschaftswesen. So gesehen gibt es einen, zumindest so auf reformistischer Ebene, tatsächlich Erfolge. Das ist wahr. Also die Anzahl schwarzer Vertrauenspersonen in den Betrieben steigt. Die Arbeitsbedingungen werden modernisiert. Da gibt es ja schon die Ursprünge von dem, was dann später so politische Korrektheit nennt, also eine Sensibilisierung für sprachliche Diskriminierung aller Art. Und damit fängt man schon eine ganze Menge von Unmut ab. Das andere ist, der nächste Punkt, das hört sich fast ein bisschen paranoid an, ist aber tatsächlich wahr und wird auch sozusagen von der Sozialgeschichtsschreibung bestätigt, dass diese diffuse Arbeitermilitanz in den USA und Amerika, also die USA ist ein Land, in dem dieser diffuse Arbeiterwiderstand eine sehr große Tradition hat, wirklich anders als beispielsweise in Deutschland. Dieser diffuse Arbeiterwiderstand, der sich halt ausdrückt in Fluktuation, in Abwesenheit, Krankfeiern, Manipulierung, Sabotage, dem wird dadurch begegnet, dass die Produktionsstätten auswandern, aus den Städten raus, die Städte veröden. Das ist bekannt, es gibt dann diesen Rust Belt, der Niedergang Detroits wird ja dann rasant beschleunigt. Es gibt also neue Produktionsstätten im Süden, es gibt dann später die Internationalisierung, also es wird dann in Mexiko produziert und so weiter und so fort. Und natürlich so ein objektiver Faktor ist, dass sich tatsächlich irgendwann rächt in der amerikanischen Automobilindustrie, dass man wirklich nicht in zukunftsweisende Investitionen investiert hat, sondern halt auf den Verschleiß, die Vernutzung von Arbeitskraft gesetzt hat. Dass also auch tatsächlich die amerikanische Industrie im Weltmaßstab gigantische Produktivitätsrückschritte hat. Ja, und ein innerlinker Grund ist natürlich, dass auch die Arbeiteraktivisten in Detroit den klassischen linken Fehler begehen, ein Abebben, ein Abflauen der Bewegung mit einer Zunahme der organisatorischen Tätigkeit zu begegnen. Also ja, wir brauchen nur die richtige Organisation, wir müssen nur die Texte von Mao oder von Lenin richtig lesen. Ja, heute würde man vielleicht sagen, wir müssen das Argument richtig lernen und dann können wir uns dann besser darauf einstellen und eine wahre Alternative bieten. Das heißt also, dass diese Revolutionary Union Movements schon sehr früh um 1970 herum im Grunde genommen Spaltungsprozesse durchlaufen, ne? Gegenseitige Intrigen, Diskussionen um den richtigen Kurs. Und das führt dann zu dem weltweit beobachtenden Trend, dass man dann in maoistische oder in anarchistische Sekten, wie auch immer, zerfällt. Das ist kein Unterschied zu Italien, Frankreich, Deutschland. Das ist ein globales Phänomen.
Also da auch in Detroit eine ähnliche Entwicklung wie auch an anderen Orten der Welt um 1968 herum und dann nach 1968. Jetzt macht ihr am Ende eures Textes einen ganz interessanten Zusammenhang auf, wie ich finde. Ihr geht darauf ein, dass Detroit ja dann Anfang der 80er Jahre die Geburtsstadt des Techno geworden ist. Wir haben jetzt über Riots, über Arbeitskämpfe, über wilde Streiks, Antirassismus und revolutionäre Bewegungen gesprochen. Inwiefern gibt es da denn tatsächlich eine Verbindung zu dieser Subkultur des Techno?
Ja, eine sehr enge. Detroit ist tatsächlich natürlich eine der großen Musikhauptstädte der USA. Das muss ich nicht weiter ausführen, was den ganzen Soul und auch den Funk angeht. Aber Detroit ist auch, das ist für den Techno nämlich nicht uninteressant. Detroit ist ja auch so eine Art Geburtsstadt des Punk. Ich erwähne also MC5, dann Iggy Pop und die Stooges. Es gibt übrigens auch eine Band, nennt sich Death. Es gibt übrigens auch schwarzen Punk, der auch erst in den letzten Jahren dann wieder ausgegraben wurde. Das ist wichtig, dass also Detroit, also auch die Musik von sehr, sehr harter und sehr rüder nihilistischer Punkmusik war, denn dadurch war im Grunde genommen die Popszene oder die Jugend sensibilisiert für die harten Klänge, die dann ab Anfang der 80er Jahre Techno genannt wurden. Und dass es dann tatsächlich Techno heißt, also dass es dieses technologische Maschinelle im Namen hat, ist tatsächlich eine Hommage an, in dem Fall das Leben der Eltern, die noch in den Fabriken geschuftet haben, und denen man auf keinen Fall nachfolgen möchte. Aber ne, also man ist sozusagen stolz darauf, aus der Motor City zu kommen. Das ist auch der Hintergrund dieses Namens MC5, Motor City 5, waren 5 Leute in der Band. Man ist stolz und gleichzeitig aber will man ja diese Geschichte sozusagen positiv fortschreiben. Und dann rückt gewissermaßen die Aufhebung des Fließband-Terrors in den Mittelpunkt, nämlich die findet dann, wo die soziale Emanzipation versperrt ist, zumindest noch in der Musik ihr Gedächtnis. Und natürlich findet Techno in den leerstehenden Fabrikhallen statt. Natürlich ist diese ganze Detroit-Techno-Ästhetik, ja, also Kollektive wie Draxia sind ja maskiert aufgetreten, ja, diese ganze militante Ästhetik ist im Grunde genommen, man kann es so dechiffrieren, eine Hommage an diese Zeit der Militanz der 60er Jahre.
Das sagte Felix Klopotek, mit dem ich hier gesprochen habe, über schwarze Fabrikrevolten im Jahr 1968 in Detroit. Falls euch das interessiert und ihr ja weiteres darüber lesen möchtet, dann soll euch ein Text empfohlen, den Felix Klopotek mit anderen zusammen geschrieben hat. Drum Beats Detroit heißt dieser Text, Untertitel Schwarze Fabrikrevolten 1968. Der Text ist im Archiv von LaborNet auf labornet.de zu finden. Felix, ich danke dir ganz herzlich auch für die Ausführlichkeit.
Eine Sache noch, wir sind tatsächlich, wir haben sozusagen unseren Text oder unseren Vortrag, also hinter diesem Text steht ein sehr ausführlicher Vortrag mit sehr viel Bild und Musikmaterial. Wir haben das gewissermaßen geupdatet, jetzt zu 50 Jahren 1968 und sind damit wieder sozusagen im September am Start und zum Beispiel auch in Köln zu sehen und zu hören.
Und dann schauen wir mal, dass wir hier im Programm vielleicht auch dann nochmal darauf hinweisen, wenn die Veranstaltungen näher rücken.
Alles klar.
Genau, hier im Hintergrund läuft jetzt Draxia, also eines dieser Techno-Kollektive, das du auch schon erwähnt hast. Du bist Musikjournalist, das merkt man auch in dem, was du ausgeführt hast. Kannst du zu Draxia noch was sagen?
ja, Draxia gibt es nicht mehr, weil einer von denen, der im Hauptberuf, glaube ich, LKW-Fahrer war, überraschend gestorben ist, aber vor schon mal etlichen Jahren. Und bei Draxia ist natürlich noch interessant, dass sie auch sozusagen den Black Atlantic, also sozusagen die Sklavenroute im Blick haben. Und der Ausgangspunkt ihrer Musik ist, es hat damals wirklich diese abscheulichen Verbrechen gegeben, dass Säuglinge auf den Sklavenschiffen, Kleinkinder und Säuglinge ihren Eltern, ihren Müttern entrissen wurden und über Bord geschmissen wurden. Und Draxia spinnen das fort, wollen das im Grunde genommen ins Positive wandeln, weil sie entwickeln die Utopie, dass dadurch ein neues Geschlecht entstanden ist, nämlich Menschen, schwarze Menschen, die unter Wasser leben können. Und Draxia daher auch dann ihr sehr, sag ich mal, aquatischer Klang, und Draxia arbeiten sich im Grunde genommen an diesem Narrativ ab.
Sagt Felix Klopotek, und wir lauschen diesem Klang jetzt einfach. Ganz herzliche Grüße nach Köln und vielen Dank, Felix.
Ja, ich danke auch.